diesem regnerischen Septembernachmittag ahnte Anna es nicht, dass sie die Straße, die ihr so vertraut vorkam, zum letzten Mal überqueren sollte. Auch der Partner der jungen Kassiererin und die Kinder der erst frisch Vermählten hatten keine Ahnung, dass dies der letzte gemeinsame Tag in Kreisen der Familie sein sollte.
Und jetzt die Schalte zu Konrad Höns, bitte.
Ich wollte einfach mal so einen True Crime Anfang anbieten, weil das ja so ein berühmtes und sehr beliebtes Genre ist gerade im Podcast. Ja,
vielleicht katapultiert das uns in eine neue Sphäre.
Ja. Einfach jetzt immer vielleicht vor dem Opener eine True Crime Story.
Ja, Opener ab.
Diesmal Anna S.
Weil nicht alles glänzt, was Gold ist hier.
Goldstückli, der Podcast. Uli und Vinson vergolden euch die Woche. Proudly produziert von Bose Park Productions.
Go, 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 Goldstückli for you.
Was, weil die Stimme wird dann auch gleich ganz anders eingesetzt. Vielleicht liegt es daran, dass True Crime so beliebt ist. Es liegt gar nicht am Inhalt, sondern an der Art des Vortrags.
Du hast aber auch ein großes Talent, dass du das kannst.
Vielleicht sollten wir heute, an diesem wunderschönen Freitagnachmittag, leicht anders über die Musik sprechen, die uns beschäftigt. Kurz bevor der Mord stattfand.
Finde ich eine gute Idee. Ich kann ja einfach den Konrad Höns mimen.
Stimmt. Und jetzt geht's rüber in die Schweiz zu Konrad Höns.
Ja, wir haben hier ein Kavaliersdelikt aus der Zürcher Bahnhofstrasse. Eine alte Frau hat sich beschwert, dass ihre Handtasche geklaut wurde. Wenn Sie irgendwelche Anzeichen gesehen haben, bitte rufen Sie uns an.
Ich darf's.
01 327 50 50.
In der Falkensteinstraße war das Konrad Höns, oder?
Nee, das war die Bar dann natürlich. Ja. Als Referenz an den großartigen Konrad Höns.
Es war schon klar, dass der Typ von Aktenzeichen XY sich nicht nach einer Kreuzberger Bar benannt hat, sondern dass es umgekehrt passiert sein muss.
Das wäre auch geil.
Voll gut, ja.
Das wäre auch geil.
Ich heiße Konrad Höns, weil es gibt eine Bar, oder? In der Schweiz, in Kreuzberg.
In der Falkensteinstraße. In Kreuzberg. Wie man gerne auch übersetzt.
Ja, Konrad Höns, das war wirklich der Außenmitarbeiter für Aktenzeichen XY in der Schweiz.
Ja, die Außenschalte. Mhm. Das Lustige war ja, in der Schweiz hat man natürlich auch immer die Version aus Deutschland gesehen und wurde dann immer komisch zurückgeschaltet nach Zürich. Also, das war auch so interessant.
Ach so, wir schalten nach Zürich und du so, wir sind doch die ganze Zeit schon in Zürich.
Ja, oder
so
einfach nah daneben.
So, ne? Meine miese Anekdote zu Aktenzeichen XY ungelöst ist die Tatsache, dass meine Familie, weil mein Vater hat meine Familie mütterlicherseits irgendwie ein bisschen ums Geld gebracht. Also er hat sich Geld geliehen und das nie zurückbezahlt. Und dann weiß ich nicht, dann ist er auch nochmal fremdgegangen wahrscheinlich.
Shady, genau, shady.
Ja. He was a shady motherfucker. auf jeden Fall hat es dann dazu geführt, dass meine Family zu mir immer so, aber jetzt gar nicht so wortwörtlich gemeint, aber die hat dann so, um es zu umschreiben, was da so passiert ist, haben die manchmal gehört, dein Vater ist so ein richtiger Verbrecher. Was aber jetzt im Hessischen auch jetzt... Im Hessischen hat es nicht unbedingt damit zu tun, dass man wirklich ein Verbrechen begangen hat, sondern man ist dann auch irgendwie shady, würde es vielleicht wirklich umschreiben.
Ja, Verbrecher.
Dein Vater ist ein richtiger Verbrecher und so.
Verbrecher.
Und ich immer so, als Kedo habe halt nicht gecheckt, dass man das im Hessischen so inflationär verwendet, dass man das auch einfach zu Leuten sagt, die eben kein Verbrechen begangen haben.
Ah, du dachtest wirklich, dein Papa wäre ein Verbrecher.
Ja, und dann hatte das wiederum zur Folge, dass ich heimlich Aktenzeichen XY geguckt habe, weil ich durfte das ja nicht gucken.
Oh.
Und dann habe ich immer voll Schiss davor gehabt, dass mein Vater drin vorkommt.
Oh nein.
Weil ja damals auch noch unklar war, dass die ganzen Verbrecher in Aktenzeichen XY, das ist, ich habe ja damals gedacht, das sind die Originale.
Ja, klar. Das, meine Oma auch. Die dachte auch, nehmt die doch fest.
Ja,
wenn ich schon film.
Ja, genau. Also, dass Schauspieler sein könnten und Schauspielerinnen, war mir einfach nicht klar. Und deswegen war ich immer beim Aktenzeichen XY ungelöst. Immer wenn der nächste Beitrag anmoderiert wurde, war ich so, hoffentlich ist das jetzt nicht mein Vater.
Oh, wow.
Ja.
Okay.
Aber da sieht man auch mal,
wie
traumatisch so mal so rausgehauene Sprüche sein können.
Ja?
Vor kleinen Kindern, die eben nicht einschätzen können, ob es ironisch gemeint ist oder vielleicht nicht so ernst, wie man denkt.
Ja, und was für einen Impact man dann halt hat, ne? Also da muss man schon aufpassen. Also ich bin ja genau da jetzt, wo man aufpassen muss, was man
ja,
sagt.
Ja, also sag jetzt über Petra einfach, wenn du mal irgendwas über sie sagen möchtest, achte drauf, achte auf deine Wortwahl.
Ja. Wir müssen Hallo sagen noch.
Tachchen.
Ja, hallo Vincent.
Ach so, der Hörerschaft oder jetzt untereinander?
Also wir zwei auch. Also wir haben uns, glaube ich, schon begrüßt oben bei Bose Park, aber jetzt einfach der Hörerschaft noch Hallo sagen.
Tachchen.
Hallo.
Wie geht's dir, Ole Hefliger?
Mir geht's gut. Ich hatte eine stabile Woche.
Hm.
Ja, Punkt.
Gut.
Ja.
Ich
du?
Eigentlich auch.
Ja?
Stabile Woche, ja. Weltlage ist natürlich schrecklich.
Ja.
Aber irgendwie, ach, ich weiß auch nicht. Letztens hat jemand bei Twitter gefragt, was ist denn jetzt eigentlich der Funken Hoffnung, den ihr habt? Es gilt alles. Muss nicht politisch sein, muss nicht muss nicht auf die Weltlage bezogen sein, es gilt alles. Und da waren erstaunlich wenig Antworten drunter. Ja. Also, weil es war ein großer Twitter-Account, der das gefragt hat.
Ja.
Und da hast du gemerkt, also dieser Lichtblick, den ja eigentlich jeder, also den auch ich eigentlich zu jedem Zeitpunkt irgendwie irgendwo sehe, der ist gerade schwierig auszumachen.
Ja, der Tunnel ist länger als das Licht. Ne?
Der Tunnel ist auf jeden Fall ganz schön lang diesmal.
Ja, es ist echt so ein Gotthard-Basistunnel gerade.
Und der macht ja auch so Umwege, dieser Tunnel über die Ukraine und den Iran jetzt und so. Wo du denkst,
Schon wieder? Nein.
Nein, ich hab's nicht.
Sternchen, Fucker. Aber hier mit unserem Eskapismus können wir jetzt einfach die nächsten 45, 60 Minuten über neue Musik reden.
Voll. Wir haben neue Musik, die in die Weltlage passt, die dazu einlädt, sich hinauszuträumen aus der Weltlage. Aber wir haben auch ein Lied, das kommt ganz am Schluss, das dazu auffordert, sich nicht hinauszuträumen aus der Weltlage, sondern an der was zu ändern, aktiv. Den Kapitalismus beenden. Das ist die Aussage von Ne Pluton. Da werden wir später noch ein bisschen drüber sprechen.
Aktiv-aggressiv.
Ja, aktiv-aggressiv sein. Das ist die Devise der Stunde.
Anfangen möchten wir aber mit einem neuen Indie-Rock-Trio aus Stockholm, aus Schweden. Die vier, Evelina, Emma, Per und Viktor, haben sich kennengelernt beim Royal Music College in Stockholm. Alle vier haben Jazz studiert, haben gedacht, sie gründen mal eine Band, haben gecovert, ganz berühmte Songs haben sie gecovert und haben dann plötzlich rausgefunden, nee, wir wollen schon eigene Stücke schreiben.
Und keinen Jazz machen vor allem.
Keinen Jazz machen, sondern Indie-Rock. Typischer 90er Indie-Rock.
Das ist echt verrückt, ja.
Wie man ihn kennt aus Amerika.
Die ganzen Profs an der Jazzschule am Konservatorium so, but why? Wir haben euch die 7er Akkorde beigebracht, die 9er und die 13er.
Mach doch mal einen 6/8 jetzt.
Ja, und jetzt nur Power-Chords.
Obwohl, den 6/8 machen wir später noch. Bei Enemy Savage.
Ja, 6/8 ist ja auch kein Jazz.
Ja, ist ein Walzer. Eben,
ja,
ne?
Genau.
Ja, gut. So, die Band, von der wir aber jetzt hier reden aus Schweden, die nennt sich Girl Scout. Auch das schon wieder eine große Referenz an die USA. Sie haben jetzt ihre erste Single rausgebracht, die nennt sich Do You Remember Sally Moore. Mhm. Sally Moore ist hier einfach ein fiktiver Name als Stellvertreterin vom Pausenhof. Dieses Mädchen auf dem Pausenhof, was wirklich das schönste, das tollste, das begehrenwerteste Mädchen war auf dem Pausenhof, wo man sich einfach Hals über Kopf rein verknallt hat. Ein paar liegen zu hoch, aber vielleicht genau deswegen war man halt Hals über Kopf verknallt in das Mädchen. Und Girl Scout haben hier quasi eine Hymne geschrieben an Sally Moore, an diese Situation, an dieses Klassiker-Szenario von dem noch nicht vorhandenen Liebesleben eines heranwachsenden Teenagers, was sehr schön auch dargestellt wurde in den letzten Jahren bei Netflix zum Beispiel mit Sex Education, Stranger Things auch, einfach so diese Zeit quasi zwischen den Teenagerjahren, der Adoleszenz, da irgendwas dazwischen, dieses Coming of Age.
Ja, ja, ja. Und das ist wirklich so eine Inspirationsquelle gewesen, das Netflix-Serien-Game für die Band Girl Scouts, hier die Referenz nach Amerika. Du hattest sie vorhin erwähnt, ist natürlich die, dass Girl Scout für Pfadfinderinnen steht. Die Boy Scouts und die Girl Scouts sind die PfadfinderInnen in Amerika. Was ich ganz schön finde, ist, dass dieses Girl Scout nach Amerika verweist. Sally Moore klingt jetzt auch eher nach einem amerikanischen Namen und nicht nach Anna Svensson oder so, ja, nicht nach Schwedisch. Nee, das finde ich ganz interessant. Gut. Und auch der Sound ist total US-Indie-inspired. Mhm. Und das hat mir ganz gut gefallen, dass man hier wieder mal von einer schwedischen Band den schönsten amerikanischen neuen Indie-Sound präsentiert bekommt. Das ist jetzt auch nicht das erste Mal.
Nein, können sie gut.
First Aid Kit haben das in so einem folkigeren Bereich zum Beispiel oft gemacht und bewiesen, dass die Schweden das gut können, amerikanische Musik. Und jetzt gibt es das eben auch im Indie-Bereich.
Der erste größte Fan von Girl Scout war Holly Humberstone. Holly hat sie auch mitgenommen auf die Tour, obwohl sie noch gar nichts veröffentlicht haben. Jetzt, wie gesagt, die erste Single ist draußen, nennt sich Do You Remember Sally Moore? Und das ganze Ding klingt so.
Goldstückli, der Podcast.
Do You Remember Sally Moore? Sally Moore, ein Charakter oder eine Figur, die jedem bekannt vorkommen sollte, der mal auf einem Schulhof rumgegangen hat. Irgendwo steht die unerreichbare Person, männlich, weiblich, non-binary, egal, und ist so schön und so flau, dass man sich nicht rantraut. Wobei ich in meiner Schulzeit, vor allen Dingen in den letzten Jahren, im Abiturkontext sozusagen, da habe ich all meine Scheu abgeworfen und bin einfach zu den extrem hübschen, beliebten Leuten mal hin. Und hab gefragt, hier, wollen wir mal eine Kräuterzigarette rauchen?
Aha, ja, gleich alt oder älter?
Beides. Und das hat hervorragend geklappt. Ich war dann plötzlich wirklich, also auf der Max-Beckmann-Schule in Frankfurt, hatte ich so eine Clique der zwei oder drei der coolsten Personen und vor allen Dingen der schönsten Frauen von dieser Schule angehörten. Und es war einfach nur so, weil ich gefragt habe, ob wir nicht Freunde sein wollen. Und dann hat sich halt auch rausgestellt, auch die ganz schönen und besonders cool wirkenden Personen sind auf der Suche nach Freundschaften und unter Umständen genauso unsicher, verwirrt oder uncool wie man selber.
Aber warst du nicht eh der Coole von der Schule? Du warst doch eh der Coolste am Pausenhof. Ne?
Ja, in der Zeit, wo ich...
Oder warst du eher so der Klassenclown?
Das war ich eher.
Das warst du.
Ich war so ein Klassenclown-Typ, ja.
Aber schon auch ein Cooler.
Das müssen andere beurteilen. Ja,
okay. Was ich sehr interessant finde in dieser Zeit, genau die beliebtesten Typen oder wo man dachte, das sind die schönsten und die beliebtesten, die haben den Sprung auch nicht so richtig geschafft in die Coolness. Ne? Ja. Dann ab 20, ab 30 war die plötzlich dann verwelkt.
Ja, es ist halt auch nichts, worauf man sich dann halt im späteren Leben verlassen kann, dass man der Coolste auf dem Schulhof war. Es kommt im Bewerbungsgespräch nicht an als Argument. Und vielleicht haben diese Menschen dann in der Schulzeit auch wirklich zu viel damit Zeit verbracht, den Coolen zu spielen und zu wenig damit, sich vielleicht auch mal mit dem Stoff in der Schule zu beschäftigen. Das weiß ich nicht genau.
Apropos Beliebtheit. Hier ist auch sehr interessant, Hörerinnen und Hörern hat Girl Scout noch nicht so viele. Die meisten sind in Stockholm, sind 105. Es geht dann rapide nach unten mit Göteborg, London, Malmö und Oslo ist auf Platz 5 mit 10 Hörerinnen und Hörern. Ich möchte daran erinnern, dass wir vor einem Monat hier, als Li Ning hier war, ein Duo vorgestellt haben namens Scrounge. Ja. Kannst du dich erinnern?
Scrounge.
Und die hatten auch ganz wenige Hörer. Und dass ich das hier gesagt habe mit so, ja, und jetzt nach dieser Episode werden es bestimmt 3 neue Fans sein in Berlin. Mittlerweile sind es aber 71.
71 Fans haben wir generiert.
Mhm. Berlin Scrounge ist auf Platz 2 bei Scrounge.
Jawollo. Ja,
sag ich nur mal, ne?
Ja, müssen die sich jetzt aber auch mal bedanken und vielleicht einen Blumenstrauß schicken oder
und
sowas.
Wir sind die drittbeliebteste Playlist bei Scrounge. Du kannst ja unten immer gucken bei Spotify, Quatsch, in welchen Playlisten du auftauchst.
Ach komm.
Und die Goldstückli-Playlist ist Nummer 3.
Das finde ich schön.
Ja, ist gut, oder?
Was ich jetzt abschließend noch gelernt habe bei Girl Scout ist, dass man in Schweden seit dem 20. Jahrhundert, seit Beginn des 20. Jahrhunderts die Frau nicht mehr Dotter nennt. Also früher hieß ja die Frau vom, die Tochter, die, nee, der Sohn vom Sven hieß Svensson mit Nachnamen und die Tochter vom Sven hieß Svensdotter. Und das macht man aber nicht mehr. Seit Beginn des 20. Jahrhunderts ist es in Schweden nicht mehr so wie in Island. Da zieht man das weiter durch mit dem Dot hier hinten.
Ja.
In Schweden ist das so, dass alle Son heißen. Deswegen gibt es da nur noch wenige Dotters.
Okay.
Mhm. Und viele Frauen, die auch Son heißen. Also Frau Svensson macht Sinn, ohne dass da eine Transformation stattgefunden
hat. Ist ja Anti-Gendern quasi.
Ja, also kein Wunder, dass sie rechts wählen. Mittlerweile, die Schweden. Daran liegt's wahrscheinlich.
Ja, das ist der Grund.
Eine Fehlentwicklung in der Sprache hat dazu geführt, dass ein Rechtsruck in Schweden stattfand. Auch ein bisschen spooky vom wegen Tunnel, der sie immer länger wird. Aber naja, gut. Wir sind dann doch im Eskapistischen unterwegs, wenn wir uns mit der nächsten Band beschäftigen. Die nennen sich Kerala Dust und sind seit ungefähr 6 Jahren zusammen. Edmund Kenny, Harvey Grant und Lawrence Howarth. Das ist ein bisschen Loriot-mäßig, Howarth, hinten raus sagen zu müssen. Die sind aus London, jetzt aber in Berlin zu Hause und nicht erst hier haben sie ihre Liebe für elektronische Klänge entdeckt. Diese Liebe wurde aber hier intensiviert, wie das dann so ist, wenn man in Berlin wohnt und dann auch in die Clubs kann. Und dass sie trotzdem eine Band bleiben wollen, ohne diese Liebe zum Elektronischen hinten überfallen zu lassen, das merkt man jetzt, wenn man ihr Stückchen Pulse 6 hört. Can und Velvet Underground und Tom Waits werden hier als Einflüsse genannt. Ich höre eher sowas wie The XX raus oder Soulwax. Also ich habe gedacht, wenn The XX mit Soulwax eine Platte machen würden, dann könnte die so ähnlich klingen wie Kerala Dust aus London, beziehungsweise jetzt aus Berlin.
Ja, Koma höre ich da auch raus, die zwei Kölner Jungs und LCD Sound System.
Ja, könnte man
auch. Also wäre auch eine gute Mischung, die zwei.
Könnte man auch reinpacken. Das ist sehr guter Stuff für so nächtliche Cruises auf der A100.
Oh ja, sehr gut.
Gerne auch mal dann abbiegen und auf so eine holprigere Landstraße in Brandenburg, auf so eine Allee fahren.
Ja.
Und dazu diese Musik hören, die jetzt erscheint mittlerweile über Play It Again, Sam, über Piers.
Die A100 ist ein sehr gutes Stichwort, weil das Video zu Pulse 6, hast du das geguckt?
Ein bisschen, ja, ist so ein Visualizer ja eigentlich nur, ne?
Ja, das ist super gemacht. Das ist irgendwo im Südwesten Berlins auf einer abgelegenen Autobahnbrücke, die jetzt am Verwahrlosen ist, haben sie so einen alten 80er BMW hingestellt. Davor ist eine Schauspielerin, Alyssa Amann heißt die.
Aha.
Und die isst Popcorn während dem ganzen Video. Nach 2 Minuten macht sie sich mal eine Kippe an. Nach einer knappen Minute fällt ihr die Kippe aus der Hand, muss ja auch ein bisschen lachen. Und dazu sieht man unten quasi dann eben die Lyrics vom Song. Und ich finde es sehr gelungen. Also es passt wirklich perfekt.
Ja.
Ist gut.
Und es ist wirklich gute Musik, um sich quasi in der eigenen Karre oder vielleicht auch als Beifahrer in irgendwie so hinwegzuträumen.
Ja, ja.
Und das funktioniert aber auch ausschließlich auf Brandenburger Strecken. Also ich glaube nicht, dass das jetzt in der Schweiz, wenn man da durch die Tunnel muss und so, da passt das nicht mehr. Die Musik passt nicht zu Bergen, es muss so eine Weite sein, so eine leere Weite.
Oder ein Tunnel ohne Licht.
Oder ein Tunnel ohne Licht, da wären wir wieder. Kerala Dust mit Pulse 6 im Goldstückli Podcast.
Urli und Vinson vergolden euch die Woche.
Dieser BMW aus dem Video, der ist echt stark. Ja. Erinnert mich auch ganz stark an meine Jugend.
Ah ja, wieso?
Ja, weil das einfach in meiner Generation, als ich klein, also ich hatte immer so Freunde und Freundinnen, die so 4, 5 Jahre älter waren. Das heißt, mit 13, 14 hatte ich Leute, die einen Führerschein gerade gemacht haben.
Also die du auf dem Pausenhof angesprochen hast?
Ja, genau. Zum Beispiel auch die, ja.
5 Jahre älter?
Ja, also damals, meine Clique waren alle so 4, 5 Jahre älter.
Boah, du hast dicke Eier da schon, ne?
Also entschuldige bitte. Das können wir ja rausschneiden. Also die waren alle so ein bisschen älter.
Also vom Mut her jetzt meine ich.
Ja, weiß ich nicht. War jetzt auch nicht so mutig. Ja. Aber die waren alle so ein bisschen älter als ich. Und genau diese Dreier, also diese Dreier-BMWs sind quasi das Vehikel meiner Jugend. Weil mehrere meiner Freunde hatten genau so ein Dreier, genau dieses Modell.
Auch in weiß?
Nee, in gelb. Einer hatte ihn in gelb und den anderen, der andere war, glaube ich, weinrot. Aber es ist auch das Auto, mit dem ich zum ersten Mal Auto gefahren bin in meinem Leben.
Wirklich?
Weil ich irgendwann auch mit 14, waren wir an irgendeinem Baggersee. Im Hessischen gibt's ja keine natürlichen Gewässer, wo man reinspringen kann. Da muss man irgendwie Glück haben, dass irgendwann jemand mal Kies abgebaut hat in der Nähe. Dass man da, ja, ist nicht wie in der Schweiz. Dann ist da halt so ein Loch, wo du reinhüpfen kannst im Sommer.
Ja.
Und da musste man aber auch schon irgendwie mit der Karre hinfahren, so 20 Minuten. Und da war es irgendwann mal so, dass wir mit da hingefahren waren und alle die Leute, die in dem Auto saßen, haben angefangen, heftig zu trinken.
Okay.
Und ich habe das gar nicht so beachtet, war aber in dem Moment aus irgendeinem Grund antialkoholisch unterwegs. Also ich wollte nichts trinken.
Ja.
Ich war dann so als Einziger, also es war dann irgendwann so 20 Uhr abends und ich war der Einzige, der nichts getrunken hatte. Und die anderen waren auch nicht so angedöselt, sondern die waren richtig blau. Also richtig so. Und der Giuseppe, immer noch einer meiner besten Freunde.
Auch schon oft gehört, den Namen, ja.
Der hat mich dann in seinen BMW 3er reingesetzt, in so ein ähnliches Modell, oder in das Modell, aber in gelb.
Aha.
Hat er mich da reingesetzt und hat gesagt, so, jetzt erkläre ich dir das Ganze in Ruhe. Also besoffen, aber hat es wirklich langsam erklärt, dass man die Kupplung drücken muss und dann den Gang einlegen und dann so ein ganz, ganz bisschen den Fuß aufs Gas und dann die Kupplung ganz langsam kommen lassen. Und dann hat er mir das eine halbe Stunde erklärt und dann bin ich in der Tat mit 5 besoffenen Jungs in einem Auto, was insgesamt nur für 4 Leute ausgerichtet war, bin ich mit 5 besoffenen Jungs die 20 Kilometer Landstraße zurückgefahren bis zum Ortseingang, da habe ich das Auto dann geparkt.
Mit 14?
Ich bin die gesamte Strecke im ersten Gang gefahren, weil mir das schon zu schnell war und so, aber es hat geklappt.
Wow, und also, du warst noch nüchtern?
Ich war noch nüchtern, am Schluss waren alle am Leben.
Cool.
Und ich hatte aber dann irgendwie auch so ein Trauma davon, dass ich meinen Führerschein erst mit 45 gemacht habe.
Aber da ging's los.
Also ich weiß nicht, ob das war, aber ich kann es mir schon irgendwie vorstellen.
Ja, cool, aber Fistbump.
Ja, danke. Das war echt eine heftige Story.
Krass.
Und da musste ich so dolle dran denken, als ich diesen BMW gesehen habe. Das ist der BMW of my youth, den
alles
wir da sehen.
Ja. Okay, gut.
Also ruhig nochmal drauf gucken, wenn ihr wissen wollt, welches 316i-Modell ich meine. Ruhig nochmal drauf gucken auf das Kerala Dust-Video. Zu Pulse 6. 6 hier übrigens in römischen Ziffern geschrieben.
Ja, genau.
Ne? Nicht, dass man da zu lange sucht.
Unsere nächste Künstlerin hat mit 18 ganz andere Sachen gemacht als Vinson im Hessischen. Sie wurde nämlich gesigned von Sub Pop.
Das ist mir leider nicht passiert.
Nee, das ist leider noch nicht passiert. Bei dir kam es dann ein paar Jahre später.
Ja.
Aber besagte Künstlerin heißt Hannah Chidagu, ist aufgewachsen in einer Kleinstadt in Texas. Mesquite heißt der Ort. Und sie wurde letztes Jahr mit ihrer Debüt-EP, welche sie komplett in ihrem Schlafzimmer aufgenommen hat. Es ist auch klassischer, unprätentiöser Bedroom-Pop.
Aber geil. Sehr geil. Richtig schön gemacht.
Sehr schön gemacht. Aber wirklich so, wie man das gerade macht und so, wie das gerade modern ist, auch in den letzten paar Jahren.
Also ich finde noch krasser, Entschuldigung, wenn ich das unterbreche.
Ja.
Ich habe es nämlich auch recherchiert. Sie hat es ja nicht zu Hause gemacht, wie die ganzen anderen Kids mit ihrem MacBook Pro und mit einer Soundkarte. Nein, die hat es gemacht mit so einem, weiß ich nicht, Lightning Bolt Adapter Mikrofon und einem iPhone 7 und GarageBand.
Ja.
Also die erste EP ist mit einem iPhone 7, GarageBand und so einem Ansteckmikrofon entstanden.
Ja.
Und wenn man das weiß und sich das dann anhört, muss man wirklich den Hut ziehen.
Ja,
also
Hut
es ist richtig gut.
Ja. Also ist jetzt nicht der Song.
Die Vorgänger-EP.
Genau, die EP, mit der sie gesigned wurde, war Sub-Pop, die nennt sich What is Going On. Da habe ich das Video auch gesehen letztes Jahr mal, kann ich mich erinnern. Da ist sie mit ihrer Band auf einem Brooklyner Dach und spielt mit so noch ein bisschen Schnee im Hintergrund, also richtiger Schnee im Hintergrund auf dem Dach und intoniert dann quasi den Titeltrack von der EP. Und ich dachte damals schon, ah, wie cool. Mhm. Hab sie dann aber wieder vergessen und jetzt ist sie in meine Playlisten reingeschlüpft mit ihrer neuen Single, die nennt sich Say It Now. Da wird bestimmt in den nächsten Monaten noch mehr kommen, wenn nicht sogar eine zweite EP. Sie war schon auf Tour in Amerika mit Faye Webster, mit Arlo Parks, ist natürlich große Fanin von Dayglow, von Snail Mail. Also wir merken schon ungefähr, in welche Richtung das geht. Ich bin großer Fan von dieser Nummer und finde, Hanna ist perfekt.
Goldstückli, der Nummer 1 Podcast unter Goldfischen, Goldhamstern und Golden Retrievern.
Hannah Dagu mit Say It Now. Aus Texas kommt die 19-jährige Künstlerin. Mittlerweile lebt sie in New York, um dort zu studieren. Und sie ist gesigned worden vom fabulösen, sagenumwobenen Sub-Pop-Label 86 gegründet und spätestens seit 88 Miterfinder des Seattle Sounds. Das kann man so sagen.
Ja, kann man.
88 haben sie nämlich, das habe ich heute auch nochmal nachgelesen, Touch Me, I'm Sick, veröffentlicht von Mudhoney und damit ging alles los. Nirvana haben sie dann auch gesigned, sie haben Bleach rausgebracht und als Nirvana dann zu Geffen rüberwanderten, haben sie wie wenn man, was weiß ich, als Drittliga-Verein einen ausgebildet hat, der dann in der Bundesliga oder in der Nationalmannschaft spielt, dann kriegt man ja vom großen Verein Geld und das, die Kohle von Jeffen, die quasi für Nirvana an Sub Pop geflossen ist, die hat für Generationen von gut bezahlten MusikerInnen gesorgt. Ja, das war wirklich, die haben diesen einen Deal monetarisiert und konnten dann, glaube ich, für 15 Jahre alle Indie-Signings, auf die sie Bock hatten, einfach in die Labelfamilie reinholen und auch finanzieren und sagen, hier, bezahlt das Video und so, scheißegal. Geh mit Rick Rubin ins Studio, wir haben jetzt die Kohle und so. Das finde ich ziemlich geil. Über das Sub-Pop-Label könnte man wahrscheinlich auch locker eine ganze Podcast-Reihe machen. Also könnte man wahrscheinlich so 12 Folgen voll nur über dieses Label sprechen, weil es ist wirklich sehr, sehr wichtig. Es wäre wahrscheinlich auch leichter aufzuzählen, wer da nicht veröffentlicht hat und wichtig war für uns alle.
Ja, vor allem Anfang der 90er Jahre. Ja, ne? Also das war schon sehr prägend. Anfang der 90er Jahre ist aber eine sehr gute Brücke jetzt zu unserer Rubrik zum Oldstückli.
Sie hören das Oldstückli im Goldstückli.
A consciously built bridge over troubled water war das. Also es war Absicht. Ich wollte noch mal auf Sub Pop zu sprechen kommen, damit du in die 80er...
Das
war schon absichtlich.
Geschickt eingefädelt.
Ja.
Danke, Vincent.
Das ist zwar nicht geskriptet hier, aber es passiert trotzdem nicht alles unabsichtlich.
Ja, es gab schon einige Abzweigungen, die ich hätte nehmen können, aber ich habe dich ausreden lassen.
Oh, danke, Uli. Ja, ganz stark.
Es musste passieren. Anfang der 90er Jahre gab es viele gute Platten, die rausgekommen sind, die uns zwei, Vincent und mich, geprägt haben und mich immer noch begeistern, im Gegensatz zu dir, Vincent. Eine Platte davon. Wieso schüttelst du den Kopf?
Na, ich habe so eine Geste gemacht, so jetzt, ja. Ganz so schlimm ist es ja auch nicht. Es ist ja nicht so, dass ich schreiend jetzt rauslaufe, wenn da so eine Grunge-Gitarre ertönt. Ich sag nur, das ist nicht mehr mein Haupt. Augenmerk liegt jetzt nicht mehr auf dieser Musik, so rum.
Ja, meine auch nicht, so, ne. Aber ich denke halt gerne an diese Zeit zurück. So. Hm. Unter anderem denke ich auch sehr gerne an eine Platte zurück, an meine erste Platte von PJ Harvey, die man in diesem erweiterten Dunstkreis da auch erwähnen muss, weil PJ Harvey war zu Beginn ihrer Karriere große Fanin von Steve Albini. Hm. Und Steve Albini hatte da ja nicht nur ganz viele Pixies-Platten aufgenommen, die ersten Breeders-Platten aufgenommen, Jesus Lizard, diesen Sound hat Anfang der 90er quasi mitgeprägt. Und für PJ Harvey war schon früh klar, sie will zu ihm aufnehmen gehen, weil sie sagt, er sei die einzige Person, die weiß, wie man ein Schlagzeug aufnimmt. Und wenn man das hört, denkt man, man steht vor dem Schlagzeug. Also wie alle anderen Produzenten, wo man dann merkt, so da wird noch ganz viel dazugemischt, damit das dann so Hi-Fi-mäßig klingt. Mhm. Steve Albini ist the roughest of the roughest. Mhm. Und der kann das sehr gut. So kam es dann auch, dass sie ihre
Punchy, der nimmt so ein Punchy-Schlagzeug auf, was wirklich so ein bisschen auch weh tut, oder?
Tut ein bisschen weh, aber es klingt, ja, aber es tut halt auch weh, wenn du vor einem Schlagzeug stehst und ein Schlagzeuger oder eine Schlagzeugerin haut da richtig drauf. Ja. Das tut halt auch weh.
Ja, ne? Aber das ist ja gut.
Also Steve Albini kann das einfach spiegeln.
Finde ich gut. Es wäre jetzt, ich merke nur gerade, da denke ich komplett anders als PJ Harvey.
Ja. Also, aber es war auch eine andere Zeit. Ja, Anfang der 90er Jahre war schon ein bisschen anders.
Stimmt,
ne?
Da wollte man das auch.
Ja,
so.
Lautstärke war wichtig. Mhm. Die erste Platte Dry kam 92 raus.
Wieso hieß denn die erste Platte nicht 1? Entschuldigung. Tut mir echt leid. Die erste Platte Dry kam wann raus?
92.
Ja, ich mache jetzt nichts mehr. Ich höre dir einfach zu.
Ich würde mir sehr gerne mal vorstellen, wie das wäre, wenn es umgekehrt wäre.
Ja, wenn die Pointe, du weißt es doch, bei mir ist es einfach so, wenn da so eine Pointe liegt, dann muss ich die direkt wie so einen frisch gefangenen Fisch pum, 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 muss die quasi erlegt werden, damit sie nicht wieder davon schwimmt. Dann ist auch egal, ob es eine qualitativ hochwertige Fischpointe ist oder ob man die gar nicht essen kann. Verstehst du, was ich meine?
Ja, ja.
Aber ich möchte dich wirklich nicht unterbrechen, weil das ist ja wirklich wichtig, was du erzählst.
Heute Abend zu essen gibt es übrigens einen Pointer Best. Essen wir heute Abend. Die Pointer Best, die leckere Pointensuppe. So, Dry, die erste Platte von Beach Harvest
ist im März. Ist doch auch lustig. Dry, die erste Platte, ist doch lustig.
Ja, Dryfuck. Radio Dryfuck aus Luzern. Eigentlich Radio Dreifach. So, Dry, aber im Sinne von trocken.
Ja.
So, das war die erste Platte von Peter Harvey. Da klang sie noch total anders, als wir sie jetzt quasi kennen und lieben lernen durften. Da war sie noch richtig rough. Alles war sehr punkig angehaucht und damals noch im Trio mit Rob Ellis am Schlagzeug und Ian Oliver am Bass. Und sie hat gesungen und Gitarre gespielt. Und die erste Platte kam, wie gesagt, 92 raus. Die zweite dann war dann schon eine Transferplatte zu einem Major-Label. Da kam dann Rid of Me raus. Das war die zweite Platte im Mai 93.
Okay.
Und die hat sie aufgenommen mit Steve Albini. Steve Albini hat da dann rausgefunden, dass die Demos, die Peter Harvey zu ihrer zweiten Platte aufgenommen hat, unfassbar großartig sind. Mhm. Und er hat sie da eigentlich überzeugt, dass die Demos, die sie auch für die erste Platte hatte, Dry, wie die erste Platte hieß, und für die zweite Platte, Rid of Me, dass sie diese Demos auch nochmal rausbringen muss, weil man da einfach merkt,
ja, ich erinnere mich,
wie ihre Ideen sind, wie rough und wie gut und wie straight einfach das ist, was sie da getan hat. Mit ihrem Four-Tracker zu Hause im Bedroom hat sie von Yamaha quasi so ein Vierspurgerät gehabt, das ein Jahr später dann auch verlost wurde bei Alternative Press, beim so Indie-Rock-Magazin.
Cool.
Ja, hier ist die Four-Track-Machine von Peter Harvey. Könnt ihr gewinnen.
Das ist wie das Pult von den Beatles aus Abbey Road Studios zu gewinnen.
Mega geil. Ja. Und auf dieser Vierspur-Maschine hat sie quasi die Demos aufgenommen für die ersten zwei Platten. Und Rid of Me, die zweite Platte, der Titeltrack, ist auch der erste Song von beiden Platten. Nicht nur von der Studioaufnahme mit Steve Albini, sondern eben auch von diesen Vierspur-Aufnahmen aus ihrem eigenen Schlafzimmer.
Mhm.
Und ich muss sagen, ich finde die Version besser, weil es nur sie ist.
Mhm.
Man hört nur sie schreien. Du hast nur ihre Gitarren, du hast ihre vier Spuren aus ihrem Schlafzimmer und es ist einfach so geil, wie Peter Harvey nie wieder war. Einfach so speziell.
Stimmt.
So roh und so in die Fresse.
Ja.
Ich habe nie so viel Punk gehört wie in diesem Lied.
Mir fällt jetzt gerade ein, dass wir beim nächsten Mal Cody Chestnut spielen könnten mit Musik von seinen Headphone Masterpieces. Da war es nämlich ähnlich.
Ja, guter Punkt.
PJ Harvey, möchtest du jetzt mit Rid of Me spielen in der Four-Track-Demo-Version? Ja, sehr gut. Ziehen wir uns das rein. Vielen Dank für diesen kleinen Ausflug.
Und für deine kleinen Einschübe auch.
Ja, ey, wenn die erste Platte Dry heißt, da muss ich rein. Da muss ich einfach rein.
Goldstückli, der Podcast.
PJ Harvey mit Rid of Me in der Vierspur-Version, die Steve Albini so gut fand, dass er die veröffentlicht haben wollte.
Aha.
Ich finde an der Story auch interessant, dass wahrscheinlich alle Top-Producer dieser Welt, Rick Rubin, Steve Albini, wie sie alle heißen, ne? Gibt's ja einige, die sozusagen die ganz Großen aufgenommen haben.
Butchvig.
Ja. Ich glaube, die haben alle einen Moment gehabt, wo ein Künstler oder eine Künstlerin mit einem Demo ankam, dass die weggeblasen hat und wo die gesagt haben, so muss es eigentlich klingen.
Ja, glaube ich.
Die machen das
auch
hauptberuflich, verstehst du, wie ich meine? Und die werden das ein oder andere Mal inspiriert durch Leute, die das so Fantasy-mäßig machen und gerade so die Regler gerade wissen, was sie so ungefähr machen und dann aber irgendwie einen Sound hinbekommen, der einzigartig ist und der dann wahrscheinlich auch die Arbeitsweise von so Top-Producern manchmal verändert oder so, kann ich mir vorstellen.
Ja.
Also was kann Steve Albini eigentlich, was könnte der, wenn er PJ Harvey nicht getroffen hätte? Das wäre jetzt meine Frage. Ja. Wahrscheinlich einiges dann doch.
Ja.
Wahrscheinlich dann doch allerdings.
Ja, ich meine, auch mit seiner eigenen Band, ne? Mit Shellac oder mit, wie hieß sie nochmal, nicht Black Flag, sondern das andere Black. Egal. Aber Shellac habe ich auch ein, zweimal live gesehen und die Platten von denen waren ja auch unfassbar. Also eben viel zu laut.
Mhm.
Man hat richtig gehört, wie laut die Platten sind.
Aber ich erinnere mich auch noch an meine Bands, meine ersten Bandversuche in den 90ern, da war auch wirklich, die Devise war, dass die Verstärker wirklich alle auf Anschlag sein müssen.
Ja,
und auch wenn der Schlagzeuger leise spielen konnte, was ja damals auch existierte, dass Schlagzeuger Rockschlagzeug spielen konnten, was nicht die ganze Zeit alles auf die, also mit voller Kraft auf die Becken und so, das muss ja wirklich nicht sein. Aber in den 90ern hat jeder Schlagzeuger, jede Schlagzeugerin so gespielt. Anders war das nicht denkbar.
Ja, das stimmt.
Ich denke auch an Patrick Wagners Surrogate gerade nochmal zurück.
Sehr gut, das war auch so ein ja, da war die Japanerin war am Start.
Ja, irgendeine Frau am Schlagzeug, die hat aber da drauf geklopft wie eine Verrückte.
Das war, richtig gut. Ja.
Jetzt sprechen wir über Lautstärken und über leise Passagen unter Umständen auch und sind dann schon mitten im Thema Charlie Houston, die uns hier ein Lehrstück in Sachen Dynamik vorgelegt hat. Wir wissen es seit den Pixies, wir wissen es auch seit Surf Curse in der letzten Episode, das laut-leise Spielchen ist in der Independent-Gitarrenmusik besonders wirksam. In der klassischen Musik gibt es das ja auch schon mit Piano, Forte und Piano und Pianissimo und Piano, Pianissimo für besonders leise und so, ne? Also diese Regieanweisungen, wie etwas zu spielen sei, die gibt's ja schon immer. Aber der Indie-Rock, also sowas wie die Pixies, die haben es ja perfektioniert.
Ja.
Where is my mind? Ne? So, da geht's ja dann zwischendurch auch mal so richtig zur Sache. Und jetzt ist das nochmal auf die Spitze getrieben worden von Charlie Houston aus Toronto in Canada. What do we do now heißt das Liedchen. Das handelt von dem Moment, in dem man sich voneinander trennen möchte, in dem eine Beziehung zu Ende geht, keiner so richtig schuld ist oder keine am Ende dieser Beziehung, sodass man, also dass beide Seiten auch fast ein bisschen enttäuscht oder traurig darüber sind, dass es eben zu Ende geht. Und man hat im Hinterkopf so das Gefühl, eigentlich sollten wir beide in Kontakt bleiben. Wir sollten Freunde bleiben oder uns gegenseitig weiterhin unterstützen in unserem Leben, weil irgendwie geht das, was wir bisher vorhatten, nicht mehr.
Ja.
Aber es darf auch nicht ganz zu Ende sein. Es geht irgendwie nicht. Da stellt sich dann die Frage, was machen wir denn da jetzt? So, what do we do now? Das ist die Frage, die hier gestellt wird. Wie gesagt, in einer unfassbar dynamischen Nummer. Es wird sehr, sehr leise jetzt gleich anfangen. Dann wird es zwischendurch, aber auch nur für einen ganz kurzen Moment mal sehr, sehr laut. Und dann wieder ganz leise ein Stück Musik, das so krass mit diesen Extremen umgeht, wie ich es bisher noch nie gehört habe, ehrlich gesagt.
Ah ja.
Also das ist so hart, das klingt ja auch editiert, also dass dann quasi der leise Teil abgeschnitten wird und der laute wird drangeschnitten. Das wurde so nie gespielt im Studio, das hört man auch.
Ja, ja.
Und das finde ich auch stark, dass das so durchgezogen wurde.
Ja, liegt wahrscheinlich auch am Produzenten, ne? Ihr ewiger oder ihr langjähriger Freund und Partner in Crime, Chris Jonsch, der selber Hip-Hopper ist und dann wahrscheinlich auch seine Beats selber programmiert. Mhm. Da kommt natürlich auch so ein bisschen eine andere Schule rein, ne? Mhm. Als die klassische Indie-Rock-Schule.
Ja, vielleicht ist es das. Ja. Also es ist auf jeden Fall ein wirklich interessantes Stück Musik, das wir jetzt hier zum ersten Mal im Goldstückli-Podcast präsentieren wollen. Ein Stück über zu Ende gehende Liebesbeziehungen. Und die Frage, was kommt als nächstes? What do we do now, Charlie Houston?
Goldstückli, der Podcast.
Das war Charlie Houston aus Toronto. What Do We Do Now ist ein weiterer Vorbote auf ihre zweite EP, Bad Posture. Die kommt am 7. Oktober raus. Ich bin großer Fan. Also auch Dinosaurs in the Garden, der Nachfolgesong nach What Do We Do Now. Ja, ein Riesenfan. Herzlichen Dank für diesen Tipp, Vincent.
Ja, und wer jetzt sagt, ja gut, die Stimme finde ich richtig, richtig gut, aber ich habe keinen Bock auf Gitarrenmucke, dem empfehle ich die letzte Single von Odessa.
Ja, stimmt, da hat sie die Vocals gesungen.
Da singt sie nämlich die Vocals ein.
Ja, daher kenne ich sie.
Das ist nämlich dann auch nochmal ein ganz anderer Schnack.
Ja, ja, total. Das ist dann Vocal House at its best.
Ja, ja,
ne?
Also Vocal Pop, Vocal House Pop ist ja dann doch eher poppiger.
Vocal Pause.
Ja. Also auf jeden Fall ist sie da eben auch zu hören in der letzten Nummer von Odessa, Charlie Houston, die wir gerade hörten, mit so einer ganz eigenen Soundphilosophie. Das finde ich gut.
Wir kommen zu Anna B. Savage, eine Londonerin, die immer wieder mal in meine Timelines gespült wird, unter anderem oder hauptsächlich wegen ihrem Label City Slang. Ich bin ja großer Fan von City Slang, das war auch mein allererstes Praktikum vor 20 Jahren.
Berliner Label,
ja, da habe ich 2002, als ich nach Berlin gezogen bin, mein erstes Praktikum gemacht, damals noch unbezahlt. Das war noch eine Zeit, wo man gesagt hat, so ja, du kannst gerne hier arbeiten, aber ohne Geld und du wirst auf gar keine Fälle übernommen.
Ja, du so, geil,
City Slang. Ja, ich bin dabei. Ja. Ich habe mich dann selber aus ausbezahlt, als ich Inventur machen musste. Hinten im Vinyllager habe ich mir aus jeder Kiste ein Vinyl genommen.
Okay.
Ja, den ganzen Backkatalog von City Slang hatte ich dann.
Und weißt du aus der Ellinghaus, Christoph, dass du das damals so gemacht hast?
Nö, aber er hat mich ja nicht bezahlt. Also ich, ist, glaube ich, ein Giving and a Taking.
Ja, würde jetzt, würde vor Gericht nicht geklärt werden können.
Win-win-Situation.
Wem was schuldet.
Nichtsdestotrotz.
Ja.
City Slang hat vor 3 Tagen dann quasi in die Timeline reingespielt, dass Annabee Savage, eine Künstlerin von ihnen, eine neue Single draußen hat. Die nennt sich The Ghost.
Mhm.
The Ghost ist ein Vorbote auf eine neue EP oder vielleicht sogar ein neues zweites Album, weil letztes Jahr ist nach langem Warten endlich ihr Debütalbum erschienen. Langes Warten deswegen, weil sie 2015, vor 7 Jahren, bereits ihre erste EP rausgebracht hat. Ihr erster großer Freund, Father John Misty, hat sie entdeckt und hat sie dann mit auf Tour genommen und krass. Dann haben sie sehr viel gespielt.
Schön microdosed wahrscheinlich.
Ja, vielleicht. Ja. Und dann hat sie aber schon sehr früh eine Art Burnout erfahren und gemerkt, so, das ist alles hier zu viel. Ein Imposter-Syndrom, das wir hier immer wieder öfter besprechen.
Hochstapler-Syndrom.
Hochstapler-Syndrom hat auch sie übermannt oder überfraut, wie haben wir besser gesagt. Da hat sie sich sehr getriggert gefühlt und musste sich erstmal zurückziehen aus diesem ganzen Pop-Zirkus. Viele Spaziergänge gemacht, nichts mehr mit Musik zu tun gehabt. Hat angefangen, Vögel zu beobachten. Das wurde zu ihrem großen Hobby. Der Albatros ist ihr Lieblingsvogel und über den hat sie dann auch wieder angefangen zu schreiben. Und plötzlich dann, 4, 5 Jahre später, ist sie über einen Post gestolpert von William Doyle. Ein Produzent, aber auch ein Singer-Songwriter, den man vielleicht kennt als East India Youth. Da hat er 3 Platten veröffentlicht und der hat mal gepostet mit so "I'm open for experiments in my studio". Und da hat sich Anna gemeldet und die haben dann zusammen ihre Debütplatte, die letztes Jahr, wie bereits erwähnt, erschienen ist. Und auf der Debütplatte geht's halt um die ganz großen Themen, die wir hier auch immer wieder besprechen. Ne? Selbstzweifel, toxische Beziehungen, was bei ihr sehr relevant ist. Und auch diese Verletzlichkeit bringt sie quasi in jeder Nummer, die sie schreibt, immer wieder gekonnt zu Papier oder auf Platte.
Mhm. Und auch in The Ghost geht's um eine Person, die nicht mehr Teil des Lebens von Annabee Savage ist, aber sehr vermisst wird. Wir hatten das Thema ja ein bisschen angeschnitten, jetzt gerade schon bei Charlie Houston. What do we do now? Stellt sich die Frage, was nach einer zu Ende gehenden Beziehung, was machen wir jetzt weiter? Wie können wir zusammenbleiben? Bei Annabee Savage liegt diese Beziehung zu einer Person, die sie immer noch vermisst, schon länger zurück. Und diese Person ist trotzdem noch nicht verschwunden aus den Erinnerungen der Künstlerin, wie ein Geist. Ist sie ständig anwesend und schleicht ständig um Annabee Savage herum, obwohl man vor Jahren schon gesagt hat, wir beide eigentlich nicht mehr. Insofern passt das Bild auch ganz gut, das hier gezeichnet wird im Stückchen The Ghost von Annabee Savage, die mich ein bisschen erinnert an Kate Bush. Also so dieser Beat, dieser Beat ist auch ein bisschen Running Up That Hill mäßig. Dieses
der Walzer halt,
wilde,
ne?
Getrommelte...
Obwohl Running Up The Hill ist kein Walzer.
Nee, aber es ist dieses...
Ach so, ja, okay.
Geschaffelte Tom-Beats.
Ja. Aber hier den Walzer, den wir zu Beginn der Episode quasi schon angedeutet haben. Ich freue mich sehr, ich mag ihre Stimme, ich mag ihre Art zu musizieren. Ich bin großer Fan. Annabee Savage mit The Ghost.
Der Goldstückli-Podcast.
Jeder Song so gut, dass man sich fragt, schürfen die das?
Ich spüre somehow auch irgendwie so Anoni-Vibes im Refrain.
Ah, ja.
Der Refrain könnte so auch von Anoni kommen, weil das Vibrato ähnlich eingesetzt wird und so. Finde ich ganz stark. Annabee Savage, diesmal sei dir Dank ausgesprochen für diese hervorragende Melodie.
City Slang,
vielen Dank, City Slang. Danke, Saigma, weil City Slang muss man sich ja so bedenken, weil mit dem Slang, wo die Plattenfirma auch herkommt, Saigma, wa? sonst versteh ich den Namen von der Firma auch nicht.
Ja.
Wenn ich da jetzt nicht Danke sagen tue, dann macht das keinen Sinn.
Kommt der von Fred Sonic Smith, ne?
City Slang
war ein Song von dem, das war der Gitarrist von MC5.
Oh.
Und dann später auch der jemand von Patti Smith.
You know it's time to kick up the jam,
Motherfucker!
Jetzt haben wir schon wieder Motherfucker.
Ja, sorry, aber es war ein Zitat.
Ja, es war ein Zitat. Detroit, bitches.
Anna ist Tochter von 2 klassisch ausgebildeten Sängern und hat viele ihrer Geburtstage auch immer im Backstage von der Royal Albert Hall verbringen müssen, weil ihre Eltern da aufgetreten sind. Lustigerweise ist der Geburtstag auch gleichzeitig der Todestag von Johann Sebastian Bach.
Der Geburtstag von Annabee Savage.
Ja, also nicht 1750, sondern dann halt einfach nur der 28. Juni.
Okay.
Ja.
Und das hat sie in ihrer Bio stehen oder hast du das jetzt so zufällig nochmal
raus? Steht auf Ricky.
Echt?
Ja, ich muss das auch droppen.
Ja,
ich habe sie in Fett angestrichen.
Ja, nee, ist gut.
Ich fand's eine spannende Info.
Wir haben jetzt kaum noch Zeit, deswegen komme ich schnell zu einer Band, die sich Non Plus Temps nennt und das ist französisch für gar keine Zeit mehr.
Ah, musst du irgendwo hin?
Non Plus Temps, nee, aber wir sind jetzt am Ende vom Podcast und das war eine gelungene Überleitung, finde ich. Danke nochmal fürs Torpedieren.
Ja,
ja, nee, ist okay.
Habe ich von dir gelernt, wie man was torpediert vom Kollegen.
Non Plus Temps heißt die Band aus California, die gegründet wurde von Andy Heumann und Stan Lefebvre. Vor gar nicht allzu langer Zeit, 2021, haben die sich dann zusammengetan und haben gesagt, wir schreiben jetzt mal ein paar Lieder, die vielleicht auch das Hamsterrad mal vertonen, in dem wir uns alle befinden. Alle haben irgendwie Stress mit der Kohle, alle haben Identitätskrisen, weil das mit dem Job nicht richtig klappt oder weil man vielleicht im Job Sachen machen muss, auf die man keinen Bock hat. Oder vielleicht hat man sich, wie Judith Holofernes, zu sehr mit seinem Job identifiziert und hängt plötzlich in einem ganz anderen Hamsterrad fest, dass man sich auch noch selber gezimmert, zusammengezimmert hat und wundert sich, wo kommt das denn jetzt plötzlich her, dieses verfickte Hamsterrad? Was soll ich jetzt plötzlich machen? Es gibt verschiedene Wege, sich mit diesen Phänomenen auseinanderzusetzen. Wir haben es vorhin auch schon vorgeschlagen, man kann sich auch ganz eskapistisch in die Musik fallen lassen und sagen, ja, morgen wieder Job, heute Abend ziehe ich mir Musik rein und vergesse das Ganze mal. Und dafür ist die Musik von Non Plus Temps definitiv nicht geeignet. Sie sagen selbst, wir wollen mit dieser Musik den Eskapismus nicht vertonen, wir wollen nicht den Leuten eine schöne Zeit bieten, wir wollen auch nicht, dass die Leute ignorieren, dass der Kapitalismus schlecht für ihr Leben ist, wir wollen, dass die Leute den Kapitalismus überwinden. Wir wollen, dass die Leute, diese Verhältnisse beenden und überwinden. In der Tat, das ist der Band wichtig. Die haben auch so ein kleines Manifest nochmal geschrieben, das zur Platte jetzt am 4.11. noch veröffentlicht werden wird. Ja, es ist so ein bisschen Marxistenmusik, auch auf eine Art. Sie selbst sagen, es ist eine Communist Interpretation of Collective Music. Und das ist eben auch interessant. Es handelt sich hierbei halt jetzt nicht um diese zwei Jungs, die mal eine Band jetzt ranholen und die bezahlen, sondern es ist wirklich so ein MusikerInnen-Kollektiv, das nochmal die Frage stellt, wie sinnvoll ist Lohnarbeit im 21. Jahrhundert und im Turbokapitalismus, in dem wir uns befinden. Und so lässt sich ein bisschen vielleicht auch der Sound erklären, der so repetitiv ist, fast schon Techno oder wiederholt sich viel. Und das ist eine ganz gute Entsprechung vielleicht.
Für das Hamsterrad.
Für dieses Hamsterrad,
ja.
Genau.
Aber eben ist alles eine Frage der Perspektive, ne? Für einen Hamster ist ein Hamsterrad ja auch eine Karriereleiter.
Richtig. Ja. Uli, da hast du wieder wie heißen die nochmal? So ein Kalender gekauft für nächstes Jahr, so ein Abrisskalender. Da steht doch sowas gerne drin.
Ja, genau.
Ja, aber das Bild ist ja dann trotzdem nicht so schlecht. Vielleicht auch noch interessant, das habe ich heute auch erst erfahren, diese Band hier ist inspiriert von ESG, vom Sound von ESG.
Ah ja, das macht Sinn.
Das sind Emerald, Sapphire und Gold. Die hatte ich vorher gar nicht auf dem Schirm. In der Bronx gegründet, 1978. Und so eine Funkband, auch mit so repetitiven, längeren Tracks, die ganz oft gesampelt worden ist. Von Biggie, aber auch von Jamie Liddell zum Beispiel sind die gesampelt worden, von ganz, ganz vielen Leuten. Und die sind hier wohl die Hauptinfluence, weil die auch so eine Art Kollektiv waren, für Non Plus Temps. Aus dem schönen California. Continuous Hinge heißt die Nummer, die wir hier spielen, auch zum Abschluss des Formats am heutigen Tage. Und die Platte, die am 4.11. rauskommen wird, hat auch einen tollen Titel, die heißt nämlich Desire Choir.
Ja, das ist gut.
Hat bei mir übrigens auch lange gedauert, bis ich rausgefunden habe, wie man Choir richtig ausspricht.
Aha, dann macht der Rhyme natürlich auch erst Sinn.
Ja,
ne?
Ja. Also, der Chor mit den Verlangen, könnte man das übersetzen.
Ich würde aber auch jetzt das gleiche als Abschluss nehmen und nachher nichts mehr sagen nach dem Song.
Nee, weil dann, ja genau. Ihr konzentriert euch jetzt einfach darauf, den Kapitalismus abzuschaffen in den nächsten 5 Minuten.
Ja.
Und dann hört ihr uns nächste Woche wieder auf Spotify.
Sehr gut.
Ja, ist doch schön.
Sogar Simon lacht.
Simon ist wieder da.
Wunderbar.
Gut, dann war's das für heute. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit da draußen. Wir hoffen, dass auch in dieser Woche wieder was für euch dabei war auf der Goldstückli-Playlist. Ja. Ihr könnt uns Herzchen geben auf Instagram,
unbedingt.
Auf Spotify,
Kommentare.
Facebook auch Kommentare. Wir freuen uns über alles.
Ja.
Im Moment sind Herzchen noch unsere Währung. Auch daran ändert sich hoffentlich bald was in den nächsten Wochen. Geht gerne vorbei auf unseren Socials. Und wenn ihr sagt, ja, diese 6 Lieder, die heute vorgestellt wurden, die sind echt okay. Und der Musikgeschmack der beiden Moderatoren vom Goldstückli, der gefällt mir echt ganz gut. Es gibt die Goldstückli-Playlist mit allen bisher vorgestellten Liedern, auch auf allen Plattformen. Da einfach auch mal draufhören, wenn ihr euch inspirieren lassen wollt.
Sehr gut. Und bitte gebt uns Feedback, ne? Schreibt uns per Mail, kontakt@goldstückli.de. Schreibt uns DMs auf Insta. Überall sind wir erreichbar. Und wir schreiben auch zurück.
Ja, Uli schreibt häufiger und schneller zurück.
Ja.
Ich mache das aber mittlerweile auch schon besser als früher.
Das stimmt, ja. Deine Seele schreibt zurück.
Meine Seele schreibt so. Ja. Ihr spürt, wenn ich,
genau,
wenn ich eure E-Mail gelesen
Telepathen-Style.
Habe.
Telepathen-Style.
Dann kriegst du ein warmes Gefühl in der Brust. Hm. Wie früher, wenn man gesagt hat, wenn die Ohren klingeln, gibt's Geld. Oder wenn die Nase juckt, ich weiß gar nicht. Nee, wenn die Ohren klingeln, denkt jemand an dich.
Wenn die Nase juckt, war es den Berg.
Wenn die Nase juckt, gibt's Geld. Und wenn du so ein warmes Gefühl in der Brust hast, dann hat der Vincent gerade deine E-Mail gelesen.
Vincent Party. Ja.
Gut. Also schreibt uns fleißig. Wir freuen uns drauf. Bis dahin sagen Tschüss, der Vincent.
Und der Uli.
Goldstückli. 6 Songs, 24 Karat, ein Podcast. Mit Uli und Vincent. Proudly produziert von Bose Park Productions.
Lad ihn dir herunter und dann hör ihn dir an. Den Podcast mit dem Vincent und dem Uli-Mann. Mit den neuen Songs kommen sie um die Ecke. Die neuen Songs, die sie für euch checken. They call it the gold, they call it the gold, gold Stückli. The gold, gold Stückli.